HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Vor rund 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Nur wenige Zeitzeugen leben noch und können noch von ihrem Leiden von damals berichten. Historiker und Restauratoren suchen deshalb in Schriften und Gebäuden nach Spuren von denen, die nichts mehr sagen können.
Auch ruhiges Land. Auch ein Feld mit ein paar Raben drüber, mit Getreidehaufen und Erntefeuern. Auch eine Straße für Fuhrwerke, Bauern und Liebespaare. Auch ein kleiner Ferienort mit Jahrmarkt und Kirchturm kann zu einem Konzentrationslager hinführen.
In Auschwitz waren vor Angela Merkel nur zwei deutsche Bundeskanzler, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Auschwitz gebietet zu schweigen, aber ein deutscher Kanzler dürfe dort nicht schweigen, meinte Schmidt. Kohl schwieg, dafür wurde er kritisiert. Letzten Dezember gingen Merkel und ihr polnischer Gastgeber Morawiecki unter dem Tor mit der Aufschrift »Arbeit macht frei« hindurch. Es ist einer von nur drei Orten während des Rundgangs, bei dem Kameras erlaubt sind. Fragen durften schon gar keine gestellt werden. In Auschwitz haben traditionell zuallererst die das Wort, die überlebt haben. Am Ende des Merkel-Besuchs ist es in Auschwitz-Birkenau Bogdan Bartnikowski, polnischer KZ-Überlebender, der als Kind nach dem Warschauer Aufstand mit seiner Familie nach Auschwitz verschleppt wurde und nun reden soll in der sogenannten Sauna, in der Häftlinge entkleidet und kahlgeschoren nicht selten direkt in die Gaskammern geschickt wurden. Der damals 12-Jährige erhielt die Nummer 192.731
eintätowiert.
Noch vor der Kanzlerin und den anderen hohen Gästen begrüßt Bartnikowski, ein Schriftsteller, die ehemaligen Mithäftlinge aus der Kinderbaracke, die gekommen sind.
Die ersten Worte, die wir als Kinder hier gehört haben, waren:
Kleine polnische Banditen aus Warschau.
Wir wussten nicht, wohin es geht. Niemand hat uns was erklärt. Wir haben die anderen Häftlinge gefragt, wann werden wir freigelassen. Aber die alten Kapo-Häftlinge haben nur gelacht und gesagt, seht ihr diese Schornsteine? Frei kommt man nur durch sie. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wir haben geglaubt, dass wir doch freikommen werden.
Diese Holzblocks, diese dreistöckigen Bettgestelle, diese Schlupflöcher, wo man den Bissen herunterwirkte, wo selbst Schlafen sich in Gefahr begeben hieß, kein Bild, keine Beschreibung gibt ihnen ihre wahre Dimension wieder. Die ununterbrochene Angst.
Als Soldaten der Roten Armee den Lagerkomplex Auschwitz im Januar 1945 erreichen, sind Militärkameraleute dabei. Sie filmen die Gesichter der wenigen Überlebenden. Es sind ernste, halbtote, leere Gesichter, offenbar unfähig, sich über das eigene Entrinnen zu freuen. Die Rotarmisten filmen auch Dinge. In einem Behältnis stecken zurückgelassene Kanister mit Zyklon B, einem Insektengift, das in den Gaskammern zum Einsatz kam. In Magazinen stoßen sie auf große Mengen menschlichen Haares, Brillen, Bürsten, Koffer. Rotarmist Ivan Martinuschkin war als Soldat bei der Öffnung des Lagers dabei. Welchen Ort er eigentlich gesehen hatte, begriff er aber erst später.
Als wir dieses KZ betraten, hatten wir schon alle Schrecken des Krieges gesehen und gefühlt, wie es ist. Wir erlaubten uns keine Atempause. Wir hatten keine Zeit zu weinen. Häufig fragen mich Journalisten, wollen von mir hören, ja, ich bin in Ohnmacht gefallen, habe es gespürt. Das kann man natürlich nicht sagen. Wir haben es gesehen. Uns war klar, in welcher Not die Menschen waren. Aber vor allem ging es darum, voranzukommen. Vorwärts, vorwärts.
Erst mit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wird Martinuschkin klar, dass er nicht nur einen von vielen Kriegsschauplätzen, sondern den Ort eines Menschheitsverbrechens betreten hatte.
Als die Nürnberger Prozesse begannen und wir alle davon hörten, erinnerte ich mich wieder an das Lager. Von dem Moment an begann ich darüber zu reden. Ich ging als erstes zu meinen Eltern und sagte, ich war dabei.
Als die Alliierten die Tore öffnen.
Auschwitz wurde schon bald nach dem Krieg zum Symbol des Massenmordes schlechthin. Wer Auschwitz sagt, braucht nichts hinzuzufügen. Nach Auschwitz sei es barbarisch, ein Gedicht zu schreiben, meinte nach dem Krieg der Philosoph Theodor W. Adorno. Wegen Auschwitz sei er in die Politik gegangen, erklärt rund 70 Jahre später der deutsche Außenminister Heiko Maas. Auschwitz war das größte KZ. Dort wurden Menschen aus ganz Europa ermordet, vor allem Juden. Es war größer und länger in Betrieb als vergleichbare deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager. Insbesondere aber war es, als Einheiten der Roten Armee das Lager vor 75 Jahren erreichten, vergleichsweise gut erhalten, betont Piotr Setkiewicz, Leiter des Historischen Forschungszentrums in Auschwitz, das in einer der erhaltenen Baracken selbst beherbergt ist.
Einen großen Einfluss hatten die Filmchroniken in unterschiedlichen Ländern, die die Aufnahmen sowjetischer Militärkameraleute von der Befreiung von Auschwitz verarbeiteten. Die Aufnahmen zeigten die gewaltigen Ausmaße des Lagers. Einige wurden aus der Luft gedreht. Hinzu kam die zunächst stark überschätzte Zahl von 4 Millionen Opfern, von denen die sowjetische Untersuchungskommission sprach. Sowohl östliche als auch westliche Medien übernahmen sie.
Der Historiker, der über eine gewaltige Unordnung an Schriften und Büchern zum Thema gebietet, die sich auf seinem Schreibtisch türmen, kann vom Fenster aus die Backsteingebäude der anderen Baracken sehen, während unten Führer, Besucher in allen möglichen Sprachen der Welt durch die Gedenkstätte lotsen. Es sind viele, gut 2 Millionen Menschen besichtigten Auschwitz zuletzt im Jahr, Tendenz steigend. Kaum einen Ort in Polen besuchen so viele Touristen.
Es gibt bis heute viele authentische Gebäude wie die Blöcke hier, die meisten Baracken in Birkenau und die Ruinen der Krematorien und Gaskammern. Dies und die Tatsache, dass es, als die Russen kamen, Zeugen gab, die befragt werden konnten von sowjetischen und polnischen Kommissionen, all das hat dazu beigetragen, dass Auschwitz zum Symbol wurde für die Vernichtung und den Holocaust. Und so ist es bis heute geblieben. Für viele Menschen gehört das, was vor 75 Jahren geschah, bereits zur Prähistorie. Für Schüler sind die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs genauso abstrakt wie die napoleonischen Kriege.
Wer von uns wacht hier und warnt uns, wenn die neuen Henker kommen? Haben sie wirklich ein anderes Gesicht als wir?
Wo also soll man anfangen, wenn man vom Grauen erzählt? Bei den Gaskammern von Birkenau also, wo 1 Million Menschen erstickten, eine Zahl, die sich nicht fassen lässt? Damit, dass es so gut wie keine jüdischen Kinder gab in Auschwitz, weil sie mangels Arbeitskraft meist sofort vergast wurden? Beim Außenlager Monowice, einem von 40, erbaut für die Buna-Werke der IG Farben und betrieben mit der betriebswirtschaftlichen Kalkulation, dass es effektiver sei, Zwangsarbeiter bis zur Erschöpfung einzu- und durch neue zu ersetzen, weswegen die Todesrate in Monowice höher war als in Birkenau? Bei der Todeswand im Stammlager Auschwitz, vor der auch die Kanzlerin bei ihrem Rundgang innehielt, Ort der Hinrichtung zahlreicher sowjetischer Kriegsgefangener nach minutenschnellen Scheinprozessen? Bei den Menschenversuchen im sogenannten KZ-Krankenhaus an Männern, Frauen, Säuglingen?
Der SS-Arzt, die Krankenschwester. Die Kulisse ist da, aber dahinter willkürliche Operationen, Amputationen und Verstümmelungen zu Versuchszwecken. Einige dieser Versuchstiere überleben es, kastriert. Mit Phosphorverbrennungen.
In Filmen über die NS-Zeit werden gern SS-Leute in Szene gesetzt, die Menschen willkürlich ermorden. Tatsächlich gab es so etwas wie Regeln doch, korrigiert der Historiker. Deutsche Regeln.
Ein SS-Mann konnte einen Fall so arrangieren, dass die Leiche eines Häftlings in bestimmtem Abstand zu seiner Arbeitseinheit gefunden wurde. Dann konnte er sagen, er versuchte zu fliehen und ich musste meine Waffe gebrauchen. In den ersten Monaten des Lagers erteilte Lagerkommandant Höss in solchen Fällen Urlaub als Belohnung. Urlaub ist im Krieg besonders begehrt. Aber schnell hat Höss bemerkt, dass das arrangiert wird und nicht mehr so gern Urlaub gegeben. Häftlinge erinnerten sich, dass SS-Männer betrunken vor allem montags zurückkehrten und mit neuer Energie schlugen und mordeten. Die Statistik zeigt, dass montags die meisten Häftlinge ums Leben kamen. Die Häftlinge brauchte man jedoch zur Arbeit.
KZ-Regeln. 11 Stunden Arbeit am Tag, jeder zweite Sonntag ist frei. Morgenappell, Abendappell, mittags eine Pause mit Suppe.
Eine andere Sache war die praktische Interpretation dieser Regeln durch den Lagerkommandanten. Rudolf Höss fühlte sich hier als Herrscher. Nicht nur über das Lager selbst, sondern auch über 40 Quadratkilometer rundum, das man das Interessengebiet des Konzentrationslagers Auschwitz nannte. Aus den benachbarten Dörfern und Städten hat man die Polen ausgesiedelt, das Gebiet von der SS übernommen. Man hat den Bezirk Auschwitz gegründet wie eine Gemeinde mit Höss als Gemeindevorsteher, die aber außer den Häftlingen keine Bewohner hatte. Seine Position war höher als die anderen KZ-Kommandeure. Er fühlte sich wohl in Auschwitz und verzichtete auf eine Beförderung.
Der Neuangekommene betritt einen Raum, den er für einen Duschraum hält.
Ich ging durch die Selektion. Da ich wusste, worin die Selektion besteht, fühlte ich, ich bin zum Leben bestimmt. Wir begannen zu marschieren.
Marian Turski, jüdischer Abstammung, mit 14 ins Ghetto Litzmannstadt gesperrt.
Napis będzie do sauny.
Bei der BBC hatte ich gehört, es wird eine Aufschrift geben zur Sauna, also zum Duschraum. Aber lasst euch nicht irreführen, das ist keine Sauna, das ist eine Gaskammer.
To nie jest sauna, to jest komora gazowa.
Man schließt die Türen. Man beobachtet. Das einzige Zeichen, aber das müsste man ja wissen, ist die von Fingernägeln gepflügte Decke. Beton lässt sich erweichen.
Dieses Beharrliche lasst euch nicht irreführen. Das ist keine Sauna. Das ist der Weg zur Gaskammer. Damals machte ich mir in die Hosen, milde ausgedrückt. Mir wurde bewusst, meine letzten Minuten, Viertelstunden sind gekommen. Wir gingen weiter mit allem, was ich in der Hose hatte. Wir kamen in ein Gebäude, das wie in der BBC-Beschreibung Entkleidungsraum hieß. Also entkleideten wir uns, kamen zum Friseurkommando. Das waren holländische Juden, die uns rasiert haben, den ganzen Körper. Sie hatten stumpfe Klingen. Wir bluteten alle. Das Lied, das sie summten, habe ich für mein ganzes Leben behalten.
Ja, tę melodię zapamiętam na całe życie. Ich hab an Holland, la 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 la. Ich hab an Holland, la 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 la.
Ich hab an Holland, mit der Barcelona.
Potem weszliśmy do czegoś, co było zwykłym prysznicem.
Dann gingen wir in etwas, das eine normale Dusche war. Und dann übergossen sie uns mit Desinfektionsmittel. Da wir bluteten, haben alle geschrien. Außer einem. Außer mir. Denn ich begriff, dass es zum Leben ist. Damals verstand ich, dass mein glücklichster Tag gekommen war.
Noch erzählen Überlebende, wie der inzwischen 93-jährige Turski von Auschwitz, wie hier in der polnischen TV-Produktion Mein glücklichster Tag. Doch auch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau bereitet man sich darauf vor, dass der letzte Zeuge bald verstummt. Behutsam treibt Handwerker Josef, sein Nachname tut nichts zur Sache, Stein für Stein zurück in den Fußboden von Baracke 7, des früheren Vernichtungslagers Auschwitz II Birkenau. Die grob behauenen Fäustlinge sollen wieder genau so zu liegen kommen, wie sie lagen, bevor sie den Steinboden der KZ-Baracke öffneten, um das angegriffene Fundament zu retten. Aber auch die Steine selbst haben über die Jahre gelitten und teils Risse. Und es gab Momente während der mehrjährigen Arbeit, da vergegenwärtigten sich dem Handwerker Josef Opfer des Holocausts.
Als ich die Ziegel aufgehoben habe, lagen in 30 bis 40 Zentimeter Tiefe versteckte Dinge. Ich habe selbst so etwas gefunden und es hat mich sehr bewegt.
Die Zeit hatte zuletzt gedrängt. Das Gelände, besonders in Birkenau, ist sumpfig. Die Baracken hier waren nicht für die Ewigkeit gebaut. Die nur 12 Zentimeter breiten Ziegelmauern begannen sich unter dem Druck des Daches zu beugen. Doch während sich die Restauratoren in und um die Baracken vorarbeiten, beginnt Auschwitz zu sprechen. Wojciech Soczewica von der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die Konservierungsarbeiten maßgeblich finanziert.
Wir haben im Laufe der Konservierung von zwei Baracken ungefähr 1000 persönliche Gegenstände gefunden, die keiner erwartet hat. Das sind zum Beispiel Juwelierstücke, Ringe, das sind religiöse Gegenstände, symbolische Gegenstände, das sind Anhänger, das sind Brillen oder Teile von Brillen.
Die entweder verloren wurden oder absichtlich versteckt, wie wohl ein Taschenmesser, das sich zwischen Dachplatten fand. Gegenstände, die nun ihrerseits konserviert werden und in den Fundus der Gedenkstätte eingehen, die zugleich Museum ist. Dieses verzichtet dabei weitgehend auf moderne Technik, auf Multimediatafeln oder letzte museumspädagogische Kniffe. Es lässt Auschwitz als solches sprechen, roh und ungeschliffen. Dass von Millionen Besuchern jedes Jahr viele diesen Ort bewegt verlassen, liegt an den großen Ausmaßen und der Authentizität der Anlage, aber auch an den in den Baracken gezeigten Hinterlassenschaften. 7 Tonnen menschlichen Haares, das in der angeschlossenen Weberei nicht mehr verarbeitet wurde, aber auch zigtausende Bürsten, Brillen, über 100.000 Schuhe der Ermordeten und Koffer. Im Labor der Gedenkstätte in Auschwitz werden Zeugnisse des Holocausts vor dem Verfall und damit auch vor dem Vergessen geschützt. Unter Abzugshauben sind jetzt Koffer aufgestellt, ja geradezu aufgebahrt. Styroporstücke halten fest, was sonst auseinanderfallen würde. Denn die Koffer sind arg mitgenommen. Ein Rahmen ist gebrochen, beim anderen die Ecke verbeult. Die Deutsche Margrit Bormann arbeitet seit 9 Jahren hier. Auch sie greift zu einem Pinsel.
Es geht in der Restaurierung nicht darum, den hübscher zu machen. Das soll nicht wieder wie neu aussehen oder funktionieren, sondern es geht darum, die Materialien, die sich an den Gegenständen befinden, zu sichern vor dem Zerfallen.
Hier bekam die Geschichte Gesichter, schon früh bei einem der ersten Objekte, das sie konservierte.
Und bei dem Kamm ist es nun gerade so gewesen, dass da was eingeritzt war. Ich musste den Zustand untersuchen des Kammes und dazu gehörte in dem Fall, dass ich den ins Licht gehalten habe, weil der Kamm besteht aus einem Kunststoff, der ist so ein bisschen transluzent, so ein bisschen halb durchsichtig und ich wollte mit dem ins Licht halten, testen oder sehen, ob der Risse hat. Hat er nicht, aber ich habe eben gesehen, er hatte diesen eingeritzten Namen, einen ungarischen Vor- und Zunamen.
Margrit Bormann geht der Spur nach, doch in der Auschwitz-Datenbank findet sich kein Treffer, wohl aber im israelischen Holocaust-Memorial Yad Vashem. Dort wirft der Computer die Namen von gleich 9 Menschen aus, denen der Kamm gehört haben könnte.
Ich hatte kein Geburtsdatum, ich hatte keine Transportnummer, all solche spezifischen Daten, die uns weiterführen, die gab es nicht. Und das hat mich dann sehr traurig gemacht. Ich bin so ein bisschen dann gefallen, weil erst diese Freude, ich habe jemanden gefunden gegen die Intention der Nazis. Sie wollten ja diese Menschen restlos vernichtet werden. Aber mit unserer Arbeit können wir eben solche Dinge so ein Stück weit rückgängig machen.
Während ich zu euch spreche, dringt das Wasser in die toten Kammern. Es ist das Wasser der Sümpfe und Ruinen. Es ist kalt und trübe, wie unser schlechtes Gedächtnis.
Als Deutsche oder Deutscher in Auschwitz zu sein, trägt immer auch eine doppelte Ebene in sich. Er spricht die Sprache, in der die Warnhinweise gehalten sind. Entkleidungsraum. Arbeit macht frei. Es zieht viele Deutsche nach Auschwitz oder in die Stadt drumherum, das polnische Oświęcim. Initiativen organisieren Täter-Opfer-Treffen der nächsten, übernächsten Generationen, der Nachfahren von Opfern und Tätern. In der internationalen Jugend- und Begegnungsstätte in Oświęcim gibt es deutsche Pädagogen. Manfred Deselers, ein deutscher Geistlicher, leitet das katholische Zentrum für Dialog und Gebet in der polnischen Kleinstadt. Im Dialog sollen Wunden heilen. Seine Doktorarbeit verfasste Deselers über Gott und das Böse mit Blick auf den Auschwitz-Kommandanten Höss. Dieser war ein gläubiger Mensch, sagt Deselers, bis er sich mit der Kirche überwarf und glühender Nationalsozialist wurde. Bei seinem Prozess in Warschau gab Höss auf Nachfrage Gewissensbisse zu Protokoll, die er beim Anblick täglich in die Gaskammern geschickter Frauen und Kinder gehabt habe.
Ich glaube, dass jeder Mensch, solange er noch Mensch ist, ein Gewissen hat und eine Sensibilität, die ihm nicht nur im Kopf, sondern ins Herz geschrieben ist. Und die hat sich gemeldet. Ja, und die hat er dann bekämpft. Er schreibt selber, ich bin stundenlang hier in der Gegend rumgeritten, um diese Eindrücke loszuwerden. Und also sozusagen wie ein Roboter dann den Auftrag zu Ende geführt.
Höss wurde nach dem Krieg in seinem eigenen Lager hingerichtet, in Auschwitz. Er schien nie verstanden zu haben, wofür er verurteilt wurde. Es war doch Krieg. Befehl ist Befehl. Die innere Front.
Ganz oben der Kommandant. Er waltet den Bräuchen vor. Er tut, als ob er vom Lager nichts wüsste. Wer übrigens weiß schon etwas davon? Die Wirklichkeit der Lager, die sie geschaffen haben, ignorieren sie. Und die sie erleiden, können sie nicht fassen. Und wir?
Deselers aber trägt gleich zwei Rucksäcke mit sich. Den seiner deutschen Identität, aber auch den des deutschen Katholizismus. Das Schweigen der Bischöfe, der Stillhaltepakt der Kirche mit Hitler. Ein Sündenfall, sagt der Priester.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann rauskam, was alles passiert ist, war das doch eine große Erschütterung für die ganze christliche Welt und für die katholische Kirche. Was haben wir denn falsch gemacht in der Beziehung zum jüdischen Volk, zum Judentum? Der Nationalsozialismus war zwar auch antichristlich, aber warum hat sich so eine dumme These wie die Juden sind an allem schuld überhaupt verkaufen lassen? Also warum ist sie überhaupt angekommen bei so vielen uns Katholiken? Ja? Die wollten natürlich alle in der Regel nicht, dass sie alle ermordet werden, die Juden, aber dass sie verschwinden sollten und so war... hatten wenig was dagegen.
Seit den 60er Jahren habe die Kirche sich erneuert und ihr bisheriges Bild vom Judentum überdacht, findet der Geistliche. Heute gehe es aber darum,
dass Hitler nicht das letzte Wort in Auschwitz hat, sondern dass es danach noch Liebe gibt und die sollte das letzte Wort haben. Ja, und das versuche ich hier ein bisschen zu leben.
Das Blut ist geronnen, die Münder sind verstummt. Es ist nur eine Kamera, die jetzt diese Blocks besichtigen kommt. Ein eigentümliches Grün bedeckt die müde getretene Erde. Die Drähte sind nicht mehr elektrisch geladen. Kein Schritt mehr, nur der unsere.
Was bleibt, ist die Stellungnahme der Nachgeborenen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin erhielt schließlich das Wort in dem zynisch Sauna genannten Empfangsblock in Birkenau.
An die Verbrechen zu erinnern, die Täter zu nennen und den Opfern ein würdiges Gedenken zu bewahren, das ist eine Verantwortung, die nicht endet. Sie ist nicht verhandelbar und sie gehört untrennbar zu unserem Land. Uns dieser Verantwortung bewusst zu sein, ist fester Teil unserer nationalen Identität.
Der Dichter Paul Celan aber, der für die 1955 erschienene lyrische Filmdokumentation Nacht und Nebel über die NS-Konzentrationslager die deutsche Textfassung beisteuerte und der uns auf unserer Zeitreise durch Auschwitz zur Musik von Hans Eisler begleitet hat, gab den Zuschauern damals zum Abschluss noch dies mit auf den Weg.
Und es gibt uns, die wir beim Anblick dieser Trümmer aufrichtig glauben, der Rassenwahn sei für immer darunter begraben. Uns, die wir tun, als schöpften wir neue Hoffnung. Als glaubten wir wirklich, dass all das nur einer Zeit und nur einem Lande angehört. Uns, die wir vorbeisehen an den Dingen neben uns und nicht hören, dass der Schrei nicht verstummt.
Chiffre des Grauens. Vor rund 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die Reportage kam heute von unserem Korrespondenten in Polen, Jan Palukat, und ist natürlich auch zu finden auf hrinforadio.de. Da ist der Podcast für Sie. Mein Name ist Liane Stahl.